Vor langer Zeit im antiken China lebte ein König namens Xuan. Der König, er liebte Musik über alles, besonders den Klang des flötenähnlichen Instrumentes namens Yu. Deshalb verlangte er nach einem Orchester der 300 besten Yu-Spieler. Und jeden Abend, bevor er schlafen ging, genoss er diese überwältigende Musik des Orchesters. Die Musiker am Königshof wurden natürlich fürstlich bezahlt und hatten ein prächtiges Leben. Aber unter diesen 300 Yu-Spielern hat sich ein Hochstapler eingeschlichen. Ein Mann namens Nanjiao, er verkaufte sich vor den König als der exzellenteste Yu-Spieler, den es gibt, obwohl er eigentlich nicht einen einzigen Ton spielen konnte. Und er hat es geschafft, sich in das Orchester einzuschleichen, aufgenommen zu werden. Und jeden Abend, wenn es an der Zeit war, dem König zu spielen, stand er im hinteren Teil des Orchesters und tat so, als ob er auch auf der Yu spielen würde. Er führte das Instrument zu seinem Mund, blies seine Wangen auf, er bewegte seinen Körper im Rhythmus mit, er hat seine Finger abwechselnd auf die Löcher gelegt und so getan, dass er ganz euphorisch mitspielt. Und unter diesen 300 Musikern, die dort standen, fiel er als einziger nicht auf. Es sah von außen aus, als ob er ein echter Yu-Spieler war. Und so schwindelte er sich durch die Jahre. Doch eines Tages verstarb der König und sein Sohn, er bestieg den Thron. Der Sohn, er hatte auch eine Vorliebe für das Yu-Spiel, aber tatsächlich verabscheute er Orchester. Er liebte es vielmehr, den Solo-Klang einer Yu zu hören in seiner ganzen Pracht. Deshalb veranlasste der König, dass die 300 Männer jetzt einzeln Tag für Tag vor ihn kommen und vorspielen. Als das der Hochstapler hörte, überkam ihm sofort die Angst. Er wusste, er würde nicht mehr bestehen können, sich nicht mehr in der großen Masse verstecken können. Er würde aufgedeckt werden. Und ihr könnt euch vorstellen, was man mit jemandem machen würde im antiken China, der den König belogen hat. Deshalb floh er vom Königshof und ließ sich nie wieder blicken. Ein ähnliches Bild können wir auch in Gottes Orchester beobachten, der sichtbaren Gemeinde Gottes. Es gibt Leute, die zwar Teil der Gemeinde sind, aber in Wirklichkeit nicht auf dem Instrument der Gnade spielen können. Sie bewegen wie alle anderen auch ihre Lippen mit, sie bewegen ihre Finger kunstvoll über das Instrument, aber sie können keinen einzigen Ton spielen. Sie haben nie rettende Gnade erfahren und können deswegen auch keinen Ton darauf spielen. Von außen sind sie sehr schwer zu unterscheiden, kaum zu unterscheiden. Aber im Inneren von ihnen verbirgt sich die traurige Realität des Todes. Genau von dieser Wahrheit redet Jesus heute in unserer Textstelle. Er erzählt uns ein Gleichnis von 10 Jungfrauen. Alle 10 Jungfrauen, sie warten auf den Bräutigam. Alle wollen ihn offenbar begegnen. Alle 10 Jungfrauen, sie haben Lampen mit, um ihn zu begegnen. Aber das Traurige ist, nur 5 von den Jungfrauen, die Hälfte, hat auch das nötige Öl mit, damit die Lampen brennen. Schlag gern mit mir Matthäus Kapitel 25 auf. Matthäus Kapitel 25, Verse 1 bis 13. Wir befinden uns gerade immer noch in der langen Ölbergrede von Jesus. Es blieb nur noch wenige Tage vor Jesu Tod übrig. Gerade ist der Dienstag und Freitag würde er gekreuzigt werden. Deswegen hat er nicht mehr viel Zeit. Deshalb bereitet er seine Jünger darauf vor, was auf sie zukommen würde, wenn er weg sein würde. Er bereitet sie schon in der fernen Zukunft auf sein zweites Kommen vor. Was sollen sie machen? Wie sollen sie ihn erwarten? Zuerst gibt Jesus in Kapitel 24 ihnen einige Zeichen, die seine zweite Wiederkunft begleiten werden, kurz bevor er kommt. Und danach im zweiten Teil von Kapitel 24 und danach Kapitel 25 hindurch, fängt er an, diese Wahrheit der Wiederkunft Christi, diese Erklärungen auf ihr Leben anzuwenden. Er macht ihnen klar, dass niemand weiß, wann Jesus zurückkommen wird. Er sagt selber in Matthäus 24, Vers 36, um jenen Tag aber, um die Stunde, weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater, wann er zurückkommen wird, das zweite Mal. Und genau deshalb ruft Jesus sie ein paar Verse später auf zu wachen, bereit zu sein. Er sagt in Vers 42 dann, so wacht nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt. Und dieses Thema des Wachens, das zieht sich bis zum Ende des Kapitels. Jesus will, dass wir bei dem ganzen Thema um die Endzeit, über das, seine Wiederkunft, uns eine Sache zu Herzen nehmen, eine Sache wirklich mitnehmen vom ganzen Thema. Und zwar, dass wir bereit sein müssen, wenn er kommt. Dass wir wachen sollen. Und damit diese Tragweite und die Bedeutung vom Wachen wirklich rüberkommt und bei ihm ankommt, bei den Jüngern, erzählt Jesus ihnen jetzt einige Gleichnisse. Im ersten Gleichnis handelt es von dem treuen und bösen Knechten. Dort haben wir letztes Mal schon gesehen, dass Treue, treu zu sein, eine Frucht von Wachsamkeit ist, dass man Jesus Christus erwartet. Man könnte auch sagen, die Frucht der Treue, sie wächst am Baum der Wachsamkeit. Und heute kommen wir zum nächsten Gleichnis, in Kapitel 25. Und hier will uns Jesus zeigen, dass Wachsamkeit eine lebendige Beziehung zu Jesus erfordert. Wachsamkeit erfordert eine lebendige Beziehung zu Jesus. Und so lasst uns die Textstelle miteinander anschauen und lesen. Ich bitte euch nach Möglichkeit aufzustehen, wenn wir gleich Gottes Wort gemeinsam lesen. Matthäus 25, Verse 1 bis 13. Dann wird das Reich der Himmel 10 Jungfrauen gleichen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen aber waren klug und 5 töricht. Die Törichten nahmen zwar ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen mitsamt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. Da erwachten alle jene Jungfrauen und machten ihre Lampen bereit. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Aber die Klugen antworteten und sprachen, nein, es würde nicht reichen für uns selbst, für uns und für euch. Geht doch vielmehr hin zu den Händlern und kauft für euch selbst. Während sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Und die Tür wurde verschlossen. Danach kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, tu uns auf! Er aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wacht, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommen wird. Nehmt gerne Platz. Der Predigttitel für heute lautet Lampen ohne Öl. Lampen ohne Öl. Denn Jesus will, dass genau dieses Bild bei uns hängen bleibt. Alle 10 Jungfrauen, sie warten auf den Bräutigam. Aber nur 5 von ihnen gingen auch zur Hochzeit hinein. Was war der Unterschied zwischen den beiden? Die einen hatten Öl und die anderen hatten keines. Die einen hatten leere Lampen. Sie sahen zwar von außen sehr schön aus, aber innerlich gab es kein Leben. Und genau diese Frage, die müssen wir uns heute stellen. Hat meine Lampe Öl? Hat meine Lampe Öl? Und da sitze ich hier und trage mein Leben lang eine Lampe der Religiosität mit mir, in der kein einziger Tropfen Öl drin ist. Lampen ohne Öl. Und tatsächlich habe ich heute was Besonderes. Und zwar habe ich keine direkten Predigtpunkte zum Mitschreiben. Vielleicht unüblich. Aber ich dachte, wir schauen uns zuerst die Struktur des Gleichnisses an. Und dann hangeln wir uns anhand der Struktur ein wenig entlang in diesen unterschiedlichen Szenen, die uns das Gleichnis gibt. Man kann es auch als Struktur nehmen, aber die sind nicht sehr viel aussagend in sich selbst, die Punkte. Das Gleichnis ist nämlich wie eine Pyramide aufgebaut. Man nennt dieses Stilmittel auch den Chiasmus. Zuerst spitzt sich beim Gleichnis quasi Szene nach Szene es zu einem bestimmten Höhepunkt an und danach geht es auf derselben Art und Weise meistens gegenübergestellt wieder hinunter. Also wie so eine Pyramide. Zack, zack, man geht hoch und dann wieder runter. Ich habe das so ein bisschen versucht grafisch darzustellen, dass man so ein bisschen sieht, diese Struktur dahinter. Es beginnt damit, dass die 10 Jungfrauen den Bräutigam begegnen wollen. Sie erwarten es. Diese Begegnung des Bräutigams wird in den Vordergrund gestellt. Danach werden diese 2 Gruppen uns vorgestellt, unterteilt die 10 Jungfrauen, die Klugen und die Törichten. Und da wird jedes Mal betont, die einen hatten Öl mit, die anderen nicht. Also wieder diese Gegenüberstellung. Anschließend ist ja die nächste Szene. Wir sehen alle Jungfrauen schlafen. Und wichtig, alle. Nicht nur die 5 Törichten. Und dann kommen wir gewissermaßen zum Höhepunkt des Gleichnisses. Der Bräutigam, er kommt. Der Bräutigam wird mit lautem Ruf angekündigt, er kommt wieder. Das ist ja das, worum Kapitel 24 und 25 im Großen geht. Jesu Wiederkunft, der Höhepunkt. Und dann schaut mal, wie die restlichen Verse wie so eine Pyramide wieder runtergehen. Danach wachen alle auf. Alle davor eingeschlafen, jetzt wachen alle auf, nicht nur die Weisen. Dann werden wieder die Törichten und die Klugen gegenübergestellt und wieder das Öl aufgegriffen. Davor war es, dass sie es nicht mitgenommen hatten und jetzt hatten sie die praktische Realität davon erfahren. Und am Ende kommen wir wieder zurück zum Anfangsthema, dem Bräutigam begegnen. Jetzt aber ist es nicht mehr die Erwartung, sondern die Verwirklichung. Die einen begegnen, die anderen nicht. Wichtig, das ist nicht die einzige Möglichkeit, wie man das Gleiche strukturieren kann, aber ich finde diese Struktur sehr hilfreich, weil sie in gewissermaßen diesen Höhepunkt betont. Der Bräutigam kommt wieder. Jesus kommt wieder. Und alles drumherum sich so ein bisschen aufbaut. Und so lasst uns anhand so ein bisschen dieser Struktur Stück für Stück durch das Gleichnis gehen. Schaut mit mir in Vers 1. Dann wird das Reich der Himmel 10 Jungfrauen gleichen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Beobachtet zuerst, Jesus sagt nicht, das Reich der Himmel gleicht 10 Jungfrauen, die dem Bräutigam entgegengingen, sondern er sagt, dann wird es gleichen, also die Zukunftsform. Es geht hier also darum, dass wenn Jesus wiederkommt, das Reich der Himmel vergleichbar sein wird mit dieser Situation von den 10 Frauen, die wir hier sehen. Die Frage, die sich uns stellt, wenn wir das lesen, ist, was ist das Reich der Himmel? Das ist tatsächlich ein sehr großes Thema in der Bibel, das Reich der Himmel oder das Reich Gottes, wie es von den anderen Evangelisten genannt wird. Und oft stellen wir uns unter Reich einen bestimmten Ort vor. und denken bei Reich ganz oft, reicht der Himmel, einfach an den Himmel. Luther übersetzt Himmelsreich, dann ist irgendwie die Betonung auf Himmel und man denkt einfach an den Himmel. Doch wenn man schaut, wie Jesus diese Phrase verwendet, Reich Gottes, Reich der Himmel, wird man entdecken, dass er mehr darunter versteht als einfach nur Himmel. Schließlich sagt Jesus selbst in Lukas 17, Vers 20 bis 21 folgende Sachen. Als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, Jesus, wann das Reich Gottes komme, antwortete er ihnen und sprach: Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Man wird nicht sagen, sieh hier oder sieh dort. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das Reich Gottes ist also auch jetzt schon da gewesen bei Jesus und auch jetzt. Er als König war ja da. Aber wie muss man das Ganze hier verstehen? Das Wort Reich kann man auch übersetzen mit Königreich oder auch Königsherrschaft. Und ich finde das Wort Königsherrschaft besonders hilfreich in diesem ganzen Denken über das Reich Gottes. Warum? Weil es den Fokus weglenkt von einem einfach so physischen Ort, was wir uns halt oft unter Reich vorstellen, und den Fokus vielmehr darauf richtet, auf Gottes Herrschaft und seine Regierung. Königsherrschaft, versteht ihr? Und die Regierung und die Herrschaft ist nicht unbedingt sofort sichtbar immer. Deshalb kann Jesus auch sagen, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Weil erstens, er als König ist ja da. Er selbst ist gekommen. Und zweitens, seine Herrschaft, die er ausübt, breitet sich jetzt auch schon in den Herzen der Menschen aus. Seine Herrschaft wird ausgeübt. Leute kommen zum Glauben und werden Teil dieser Königsherrschaft, die unsichtbar ist für die Welt jetzt noch. Das Reich Gottes beschreibt also Gottes Regierung als König. Zum einen seine unsichtbare Regierung in den Herzen der Menschen, aber zum anderen gehört natürlich auch diese physische Herrschaft, die er ausrichten will, wird auch mit dazu. Sie wird auch kommen. Bei seiner Wiederkunft. Und man könnte sagen, die Gemeinde, die sichtbare Gemeinde, sie repräsentiert hier auf der Erde Gottes Herrschaft, wie er sie ausübt. Die sichtbare Gemeinde repräsentiert Gottes Herrschaft hier auf Erden gerade. Aber dabei gibt es einen Haken. Zurzeit besteht die sichtbare Gemeinde nicht nur aus wahren Gläubigen tatsächlich, sondern auch aus Namenschristen. Leute, die zwar Teil der Gemeinde sind, zu den Gottesdiensten kommen, ihre Bibeln sogar lesen, beten, aber Christus nicht wirklich kennen. Genau davon redet ja Jesus in unserem Gleichnis. Und wenn man in Matthäus 13 zurückschaut, wo Jesus auch viele Gleichnisse über das Reich der Himmel erwähnt, wird man bemerken, dass Jesus auch dort einige Gleichnisse bringt, um zu zeigen, dass es Leute geben wird, die Teil der Gemeinde sind, aber gar nicht wirklich zu Christus gehören. Erinnert ihr euch an die Fische, die gefangen werden und dann ausgesät werden, die unrein mit den Reinen, wenn Jesus wiederkommt? Nein? Das ist der große Fischfang, das Gleichnis des großen Fischfangs. Das Reich der Himmel wird gleichen wie einem großen Fischfang. Und da werden die Fische rausgezogen. Und was machen dann die Juden? Die hatten reine und unreine Fische. Sie haben sie aussortiert. Natürlich haben sie nur die reinen genommen. Und genauso wird es beim Kommen des Reiches Gottes sein. Ein großer Fang kommt und dann wird aussortiert. Genauso wie mit dem Sehen des Unkrauts. Könnt ihr euch daran erinnern? Wo der Feind kommt und das Unkraut sät, es wächst nebeneinander auf, im selben Bereich. Aber am Ende wird unterschieden. Also Matthäus hat immer wieder dieses Thema. Und auch hier im Gleichnis beobachtet, heißt es, die 10 Jungfrauen, alle 10 Jungfrauen, gingen ihm entgegen. Diese Leute, diese Jungfrauen, das waren keine außenstehenden Leute. Leute, die sagen, ich habe nichts mit Gott zu tun, mit der Gemeinde voll gar nichts. Sondern es waren bekennende Gläubige, die sich zur Gemeinde zählten. Der Bräutigam steht offensichtlich hier für Jesus. Und damit wir dieses große Bild, diesen Vergleich mit dieser Hochzeit, mit dem Bräutigam verstehen, es ist, denke ich, hilfreich, so ein bisschen zu wissen, wie die Eheschließung damals zu Jesu Zeit funktionierte bei den Juden. Es begann alles mit einer Verlobung, so wie wir es eigentlich auch kennen. Meistens geschah es so, dass die Väter von beiden Familien zusammenkamen, alles besprachen, was da war. Manchmal geschah es schon im Kindesalter und später haben sie es dann nochmal besprochen. Und dabei handelten sie zusammen einen Ehevertrag aus. Als der fertig war, unterschrieben das die beiden Parteien, also der Ehemann und die Ehefrau dann zukünftige. Und danach gaben sie gleich im Anschluss auch ein Eheversprechen ab vor der Familie. Alles bei der Verlobung, sehr wichtig. Das heißt, nach dieser offiziellen Verlobung galten diese beiden rechtlich gesehen tatsächlich als Mann und Frau. Also so wurden sie gesehen. Und sie wurde sogar als Witwe gesehen, wenn der Mann verstorben ist, obwohl sie noch gar nicht zusammen gelebt haben. Das Leben zusammen, das taten sie erst nach der Hochzeitsfeier. Das war diese Verlobung, der offizielle Part. Und danach, zwischen der Verlobung und der Hochzeitsfeier, um die es ja hier geht, konnte bis zu einem Jahr Zeit vergehen tatsächlich. Kommt immer darauf an, wer das war. Ein König konnte sich viel schneller, also die organisieren die ganzen Feierlichkeiten. Jemand, der ärmer war, musste erstmal Geld dazu ansparen, bestimmte Dinge vorbereiten. Also es konnte bis zu einem Jahr dauern. Der Mann ging meistens, hat diese Zeit genutzt, um zu handeln, um das Heim vorzubereiten, alles quasi für die zukünftige Ehe vorzubereiten und das gemeinsame Leben vorzusorgen. Und sobald dann alle Vorbereitungen getroffen werden, zog der Bräutigam dann meistens mit seinen Freunden und Bekannten aus, um die Braut abzuholen. Und seine Braut, sie hat in ihrem Vaters Haus gewartet, meistens auch mit Freundinnen, hier denke ich mit Jungfrauen genannt, also weil das waren meistens junge Frauen und Frauen haben damals sehr jung geheiratet. Und sie begleiteten dann auch das Ehepaar einmal noch durch einen großen Zug durch die Stadt. Die sind also durch die Stadt gezogen, wurde laut angekündigt, die Hochzeitsfeier beginnt, allen wurde erzählt. Vielleicht kann man es vergleichen, wie man heutzutage mit einem Auto durch die Stadt fährt und hupt und alle wissen, hier, eine Hochzeit findet statt. So ähnlich ging sie durch die Stadt und haben gerufen, war mit Laternen, haben getanzt, haben gesagt, jetzt kommt eine Hochzeitsfeier. Und die Feier, sie wurde oft tatsächlich am Abend, sogar manchmal in die Nacht hin begonnen. Und deswegen hatten die Jungfrauen und die anderen Begleiter Lampen mit. Natürlich, um den Weg zu erleuchten, einfach um die Stimmung da zu haben. Meistens auch tanzten sie noch mit dabei und gingen einfach durch die Straßen, erhellten die Wege. Und dieses Bild von einer Hochzeit, die wendet Jesus jetzt auf seine Wiederkunft an. Und man könnte sagen, als Jesus zum ersten Mal auf die Erde kam, verlobte er sich mit seiner Braut, mit der Gemeinde. Er hat sie erkauft. Der Ehevertrag ist schon unterschrieben. Das Eheversprechen ist schon gegeben. Und danach hat er sich aufgemacht, um das Heim vorzubereiten. Kennen wir auch aus Johannes 14. Und in dieser Zwischenzeit befinden wir uns gerade. Wir warten darauf, dass die Hochzeitsfeier beginnt. Die himmlische Hochzeitsfeier. Und wenn Jesus auf die Erde zurückkommen wird, wird diese Feier, Hochzeitsfeier, beginnen. Das ist das große Bild. Und dann fährt Jesus fort. Das ist so ein bisschen zum Kontext. Vers 2, er erklärt es weiter. 10 Jungfrauen wollen dem Bräutigam begegnen. Dann heißt es, Vers 2 bis 4, 5 von ihnen aber waren klug und 5 töricht. Die Törichten nahmen zwar ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen mitsamt ihren Lampen. Obwohl alle 10 Jungfrauen äußerlich im ersten Vers nicht zu unterscheiden sind, zeigt uns der Vers 2, es gab törichte, also dumme und kluge Jungfrauen. Nicht alle waren vorbereitet, tatsächlich vorbereitet, dem Bräutigam zu begegnen. Was war der Unterschied zwischen den beiden? Nun, Jesus erklärt es. Die Törichten, sie haben zwar Lampen mitgenommen, aber sie hatten kein Öl mitgenommen. Die Klugen hingegen, sie haben sowohl eine Lampe mitgenommen, als auch Öl mitgenommen. Das Wort für Lampen hier kann tatsächlich auch mit Fackeln übersetzt werden. Also könnte auch eine Fackel gemeint haben. Statt Lampen könnte es also Fackeln gewesen sein, die sie hatten. Lampen war quasi so eine Öllampen, wo so ein Docht reingestocht wurde, aus verschiedenen Stoffen also gemacht wurde. Dann wurde Öl reingefüllt. Der Docht hat sich mit Öl vollgesaugt und dann konnte man es anzünden und durch das Öl der Brennstoff gab, blieb es an. Bei der Fackel war es so, dass man das Tuch in das Öl getunkt hat, dann drumherum gebunden hat, um den Stock, sonst was, und dann angezündet hat. Dann hat ungefähr so 15 Minuten gebrannt, bevor man das Tuch wieder mit Öl einfeuchten musste. Und wenn man es im heutigen Bild vergleicht, im heutigen Kontext, könnte man sagen, dass die fünf klugen Jungfrauen ihre Taschenlampen mit haben, mit frischen Batterien, und die anderen hatten Taschenlampen mit, aber da waren es keine Batterien drin, die waren leer. Und wenn man das als Leser so liest, okay, fragt man sich sofort, warum hatten denn die einen kein Öl mit? Ich meine, wenn man sich das vorstellt, die wussten doch, wohin sie gehen. Es war doch klar. Wussten sie nicht, dass man Öl braucht? Natürlich wussten sie es. Sie lebten in der Zeit. Also wenn die Antwort ist, wir wissen es nicht. Jesus sagt es uns nicht. Warum die einen kein Öl mitnahmen? Vielleicht dachten sie, der Bräutigam kommt früher als erwartet und dachten, kommt vielleicht noch so an, dass wir kein Feuer brauchen. Oder sie dachten, sie können es sich später noch besorgen. Es könnte auch eine Möglichkeit sein. Dachten, ach, wir haben dann Zeit noch dazwischen. Dauert noch, bis er kommt. Wissen es nicht. Aber diesen Unterschied, der wird festgestellt hier. Wir werden dann noch in den nächsten Versen, wenn es dann wieder runter geht, die Pyramidentreppe, wieder auf das Öl zurückkommen. Dann fährt Jesus erstmal fort, Vers 5. Als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Beobachtet mit mir zwei Dinge im Vers. Erstens, es heißt hier, dass der Bräutigam auf sich warten ließ. Anders übersetzt, sein Kommen verzögerte sich. Und das Interessante ist, das ist tatsächlich das genau selbe Wort im Griechischen, welches der böse Knecht im Gleichnis vorher verwendet hat, um zu beschreiben, ach, mein Herr verzögert sich, ja, deswegen kann ich so leben. Und deshalb fing er faul zu sein und böse zu sein. Und jetzt steht hier im Gleichnis, dass der Bräutigam sich tatsächlich verzögerte. Dann denkt man sich, wie muss man das verstehen? Vorher war es ja was Schlechtes. Und jetzt irgendwie, er verzögert sich ja wirklich so. Hat er da nicht richtig gedacht, der Böse? Was will Jesus hier sagen? Nun, ich denke, Jesus will durch die beiden Gleichnisse aufgreifen, dass Jesus früher kommen kann, als wir es erwarten. Wie bei den bösen Knechten. Er dachte, ach, ich habe ja noch Zeit. Und dann kam der Knecht früher, als er es dachte. Und bei dem Gleichnis hier kommt er später, als wir es vielleicht dachten. Von beiden Seiten zeigt Jesus ein bisschen auf, da wisst ihr es nicht, da wisst ihr es nicht. Und ich denke, der große Gedanke, warum Jesus das aufgreift, ist zu zeigen, niemand weiß den Tag und die Stunde. Es ist unbekannt. Vielleicht kommt es früher, als ihr es denkt, vielleicht kommt es später, als ihr es denkt. Ihr wisst es nicht. Es ist verborgen. Das ist die erste Sache. Und zweitens, es heißt hier, dass alle eingeschlafen sind. Nicht nur die Törichten, auch die Klugen. Und das ist wichtig zu beobachten. Weil wenn wir uns Gedanken über die Bedeutung des Gleichnisses machen, dann stellt sich ja unweigerlich die Frage, ob das Einschlafen hier irgendeine Bedeutung hat. Will Jesus uns damit was zeigen? Und wenn ja, welche Bedeutung hat das? Oft wird in der Bibel nämlich das Bild vom Schlafen als ein negatives Bild verwendet. Dass wir nicht schlafen sollen, dass wir nüchtern sein sollen, dass wir wachen sollen. Aber tatsächlich, wenn wir uns beobachten, sind auch hier die Klugen einzuschlafen. Und man, also, es wird negativ betrachtet in der Bibel und man könnte die Schlussfolgerung ziehen, okay, hier ist es auch eher negativ. Wir müssen aufpassen, nicht so einzuschlafen wie die Klugen. Sie haben es zwar noch geschafft, aber das war trotzdem negativ. So ein bisschen diesen Gedanken aufgreifen. Aber tatsächlich denke ich, dass Jesus es hier nicht im negativen Sinn verwendet, sondern eher eigentlich neutral. Das ist einfach ein Teil der Geschichte. Warum denke ich so? Erstens, es ist tatsächlich interessant, alle schlafen ein, das ist eine wichtige Beobachtung. Und zweitens, niemand wird von ihnen ermahnt, dass sie geschlafen haben. Es wird nirgendwo von Jesus irgendwie schlecht geredet. Guck mal, die einen haben geschlafen oder nicht geschlafen. Darum ging es überhaupt nicht im Punkt. Also es war überhaupt nicht der Punkt des Gleichnisses. Es wird nicht irgendwie zurechtgewiesen, sondern es war einfach eher natürlich. Man hat den Gedanken, es wurde Nacht, hat sich verzögert und sind halt eingeschlafen. Und in der Nacht schläft man normalerweise ein. Das war nicht das Problem, denke ich. Ein Kommentator, er bringt das sehr gut auf den Punkt. Er sagt dazu, das Problem ist nicht so sehr, dass die Jungfrauen schliefen, als sich die Ankunft des Bräutigams verzögerte, sondern dass die törichten Jungfrauen nicht bereit waren, als er schließlich kam. Sie erwarteten, dass der Bräutigam nach ihrem Zeitplan kommen würde, nicht nach seinem. Und in unserem Leben ist es tatsächlich ähnlich. Auch wir müssen schlafen. Auf Jesus zu wachen, zu warten, bedeutet nicht pausenlos auf den Himmel zu starren und irgendwie, wenn du schläfst und irgendwie mal keinen Gedanken an die Bibel hast und an die Wiederkunft, dann hast du verloren. Sondern das Leben geht weiter. Wir tun unsere Arbeit auf unserer Erde treu weiter. Das ist das, was Jesus im Gleichnis vorher schon betont hat. Und John MacArthur, er greift diesen Punkt sehr gut auf, dass das Leben weitergeht. Er schreibt dazu, in gewisser Hinsicht sollte das Leben für den Gläubigen, der sehnsüchtig auf die Wiederkunft des Herrn wartet, weitgehend wie gewohnt weitergehen. Die Bereitschaft für sein Kommen zeigt sich nicht darin, ob man sich irgendwo zurückzieht, um untätig auf ihn zu warten, sondern darin, dass man sich mit leidenschaftlicher Hingabe seinen Aufgaben widmet. Selbst der eifrigste Dienst für den Herrn schließt ganz normale Tätigkeiten wie Essen, Trinken, Arbeiten und Schlafen nicht aus. Das Schlafen ist also hier nicht negativ, sondern einfach ein Teil der Geschichte, neutral. Und dann kommen wir zum Höhepunkt des Gleichnisses. Wir kommen zum Gipfel der Pyramide an. Der Bräutigam kommt. Vers 6. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam kommt. Geht hinaus ihm entgegen. Der Moment ist endlich gekommen, worauf sie ja gewartet haben. Es entstand ein Geschrei. Die Freunde des Bräutigams, sie kündigen laut in den Straßen an, schreiten mit lauten, durchdringenden Rufen. Der Bräutigam kommt, kommt ihnen entgegen. Kommt ihm entgegen. Und dann, Vers 7, die Jungfrauen wachen auf. Da erwachten alle jene Jungfrauen und machten ihre Lampen bereit. Beobachtet, alle erwachen hier, nicht nur die Klugen wieder. Keiner verpasst die Wiederkunft Christi. Sie wird allen sichtbar sein, so wie wir vorhin im Lied gesungen haben. Und sofort machten sich alle Jungfrauen da dran, ihre Lampen bereit zu machen. Sie schnitten vielleicht den Docht zurecht oder das Tuch für die Fackel, wo was vielleicht abgebrannt war, machten alles bereit. Aber jetzt in dem Moment wird die traurige und schreckliche Realität der fünf törichten Jungfrauen offenbar. Vorher merkte man den Unterschied nicht. Alle waren im Haus, alle waren daneben, haben vielleicht darüber geredet, was sie machen, wenn der Bräutigam kommt und sonst was. Aber jetzt ändert sich alles. Alles wird sichtbar, als Jesus kommt. Vers 8 und 9. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Aber die Klugen antworteten und sprachen, nein, es würde nicht reichen für uns und für euch. Geht doch vielmehr hin zu den Händlern und kauft für euch selbst. Jetzt realisieren die törichten Jungfrauen ihren gigantischen Fehler. Sie haben kein Öl. Sie versuchen, ihre Lampen oder ihre Fackeln anzuzünden, aber es bringt nichts. Sie gehen immer wieder aus. Kein Treibstoff da. Verzweifelt wenden sie sich jetzt an die klugen Jungfrauen, weil sie sehen, bei ihnen ist alles in Ordnung. Das Öl ist da, die Lampen brennen, alles funktioniert. Und sie flehen sie an, bitte, gebt uns doch auch etwas ab von eurem Öl. Wir haben unser Öl nicht mitgenommen. Bitte, gebt doch etwas davon ab. Aber die Antwort der Jungfrauen ist, nein. Auf den ersten Blick könnte man denken, ist das nicht ziemlich selbstsüchtig hier? Wir bringen doch unseren Kindern immer bei, wir sollen teilen mit den Leuten in Not. Und hier im Gleichen sagt Jesus, nein, die Jungfrauen haben nicht abgegeben. Warum? Nun, hier geht es nicht darum, uns eine moralische Lektion zu geben, davon, wie man handeln sollte, wenn jemand in Not ist. Nein, der Grund, warum sie hier den törichten Jungfrauen nichts geben, ist eigentlich ziemlich einfach. Und zwar, weil sie es nicht können. Weil sie es nicht können. Deshalb sagen sie nein. Also natürlich, in echt hätten sie es geben können. Also wenn man eine echte Hochzeit nimmt, hätten sie natürlich abgeben können. Aber Jesus will ja einen Punkt mit dem Gleichnis setzen, versteht ihr? Und deswegen will er zeigen, sie können es hier nicht geben. Es geht nicht. Deshalb geben sie ihnen den besten Rat, den sie geben können in der Situation. Geht hin und kauft euch Öl bei den Händlern. Der große Punkt, den Jesus hier machen will in Vers 8 und 9 ist, zu zeigen, dass man das Öl nicht einfach von jemandem borgen kann. Von jemandem bekommen kann, einfach so in der letzten Zeit ausleihen kann. Jesus will zeigen, man braucht sein eigenes Öl. Deshalb sagen die Jungfrauen auch, kauft für euch selbst. Ihr braucht euer eigenes Öl. Das ist der Punkt hier. Die große Frage, die sich dann anschließend stellt, was ist das Öl hier? Wenn das das Wichtigste ist, wenn das der Kernunterschied zwischen den beiden war. Tatsächlich ist das gar nicht mal so einfach zu sagen. Weil im Text direkt wird nirgendwo gesagt, ganz direkt. Und es gibt auch keine Erklärung danach vom Gleichnis, die uns alle Sachen eins zu eins sagt. Aber ich denke, der Text gibt uns trotzdem Hinweise darauf, um zu zeigen, worum es Jesus hier geht. Beobachtet zuerst, das Öl, es ist etwas, was man normalerweise von außen nicht wirklich sieht. Warum? Nun, das Öl ist entweder in der Lampe drin, also dann, wo es der Treibstoff ist für das Feuer dann, oder es ist in dem Tuch selbst drin, bei einer Fackel, also es ist vollgesaugt, das Öl, es ist dort. Aber in beiden Bildern sieht man von außen nicht so wirklich den Unterschied. Es ist was Inneres. Also das ist der Punkt. Es geht hier um was Inneres, was die beiden unterschieden hat. Das ist die erste Beobachtung, die wir machen müssen. Und die zweite, ich denke, das ist der entscheidende Hinweis. Was antwortet der Bräutigam den Jungfrauen, als sie am Ende baten, dass er ihnen die Tür öffne? Er hat ihnen gesagt, ich kenne euch nicht. Ich kenne euch nicht. Was bedeutet das? Natürlich kennt Jesus als Gott jeden Menschen bei Namen. Also in dem Sinne, er weiß, wer wir sind. Aber der Punkt hier ist, sie hatten keine lebendige Beziehung zu ihm. Das ist der Punkt mit den Worten, ich kenne euch nicht. Wenn er das sagt, darum geht es. Sie hatten keine lebendige, innige Beziehung mit ihm. Und ich denke, genau darum geht es beim Öl. Die einen hatten eine lebendige Beziehung zu Jesus. Sie hatten nicht einfach religiöse Lampen, mit denen sie umhergingen und anderen zeigen konnten, sondern sie hatten wirklich Leben. Leben. Nicht einfach eine schöne Fassade, hinter der sie sich versteckten, sondern sie haben Gottes Gnade wirklich in ihrem Leben erfahren. Spurgeon, er schreibt dazu: Es muss eine große Veränderung in dir geschehen, die weit über deine eigenen Kräfte hinausgeht, bevor du mit Christus zur Hochzeit eintreten kannst. Du musst zuallererst in deinem Wesen erneuert werden, sonst bist du nicht bereit. Du musst von deinen Sünden gereinigt werden, sonst bist du nicht bereit. Du musst in der Gerechtigkeit Christi gerechtfertigt werden und sein Hochzeitsgewand anlegen. Sonst bist du nicht bereit. Du musst mit Gott versöhnt werden. Du musst Gott ähnlich gemacht werden. Sonst bist du nicht bereit. Oder, um auf das vor uns liegende Gleichnis zurückzukommen, du musst eine Lampe haben. Und diese Lampe muss mit himmlischem Öl gespeist werden und hell weiterleuchten. Sonst bist du nicht bereit. Kein Kind der Finsternis kann an diesen Ort des Lichts gelangen. Ihr müsst aus der Finsternis eurer Natur in Gottes wunderbares Licht geführt werden. Sonst werdet ihr niemals bereit sein, mit Christus zur Hochzeit zu gehen. Und für immer bei ihm zu sein. Darum geht es. Das war der Kernunterschied zwischen den beiden. Und die Frage ist, besitzt deine Lampe das Öl der Gnade? Oder ist sie leer? Bist du tatsächlich vom Neuen geboren? Ist der Geist der Gnade in dir? Wohnt er in dir? Oder spielst du es vor? Wir müssen uns prüfen. Paulus, er sagt in 2. Korinther Kapitel 3, Vers 5, nicht umsonst. Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Prüft euch selbst. Stellt euch auf die Probe. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, dass ihr unecht wärt. Verlangt es dich nach echter und tiefer Gemeinschaft mit Gott? Oder bist du hier in der Gemeinde, weil du einfach aufgewachsen bist? Weil es Teil deines Lebens immer war. Wisst ihr, was das Unglaubliche ist? Als der Bräutigam kommt und ausgerufen wird, geht hinaus, macht euch bereit, heißt es, dass alle ihre Lampen bereit machten. Alle. Auch die Törichten versuchten, ihre Lampen bereit zu machen. Alle standen auch und machten ihre Lampen bereit. Und wenn man sich das liest, denkt man, wie dumm ist das denn eigentlich? Da ist doch kein Öl, da gibt es nichts bereit zu machen. Warum machen sie es trotzdem? Alles schön hinstellen und ordnen? Ganz einfach, weil sie nichts anderes kennen außer das. Ihr ganzes Leben lang schleppen sie ihre Lampe mit sich und reden immer wieder sich ein, hier ist meine Lampe, ich habe eine Lampe, ich warte auf Jesus, ich gehöre doch dazu, hier, schau doch, das ist meine Lampe. Hast du sie schon gesehen? Ich habe sie letztens poliert. Aber dort in der Lampe war nie echtes Leben drin. Warum hast du eine Lampe in der Hand? Und erwartest Jesus. Ist es, weil es dir so beigebracht wurde? Ist es, weil es so richtig ist, dass man es macht? Warum? Oder ist es, weil du tatsächlich sehnlichst auf den Bräutigam wartest, dass er endlich zurückkommt? Es gibt eine einzige weitere Stelle im Matthäus-Evangelium, wo Jesus sich direkt mit einem Bräutigam vergleicht. Und zwar in Matthäus Kapitel 9, Verse 14 bis 15. Und dort sagt er etwas Unglaubliches über seine Nachfolger. Dort heißt es, da kamen die Jünger des Johannes zu ihm und sprachen, warum fasten wir und die Pharisäer so viel, deine Jünger aber fasten nicht? Und Jesus sprach zu ihnen, können die Hochzeitsgäste trauern solange der Bräutigam bei ihnen ist. Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen sein wird. Und dann werden sie fasten. Als Jesus auf der Erde war, war der Bräutigam direkt neben ihnen. Es gab keinen Grund zum Fasten, sondern nur Grund zur Freude. Er ist herabgekommen. Aber wie geht es weiter dann? Jesus sagt, aber es werden Tage kommen, da werden meine Jünger, meine Nachfolger fasten. Wichtig, Jesus befiehlt es hier nicht, dass die Jünger fasten sollen, sondern er sagt vielmehr, sie werden es machen. Es ist eine Tatsache, die er feststellt. Und man stellt sich die Frage, wofür fasten die Jünger? Und was drückt das aus, ihr Fasten? Und ich denke, im Kontext ist es sehr eindeutig. Es geht vorher darum, dass der Bräutigam bei ihnen war und dass jetzt der Bräutigam weg sein wird. Das heißt, sie fasten dafür, dass der Bräutigam zurückkommt zu ihnen. Sie verzichten auf Essen und Trinken und drücken damit aus, Herr, es ist mir wichtiger, dass du kommst, als dass ich Essen und Trinken habe. Das drückt ein riesiges Verlangen aus, was sie haben, nach dem Bräutigam. Hast du auch dieses Verlangen? Ich meine, er ist doch unser Bräutigam. Er kam auf die Erde, um seine Braut zu erlösen, zu erkaufen und bereitet jetzt das große Fest vor. Ich meine, wenn man verlobt ist, hier auf der Erde, mit einer physischen Ehefrau, dann denkt man doch die ganze Zeit bei der Verlobung an seine Frau, an seine Verlobte. Man sehnt sich, bei ihr zu sein. Deswegen sehnst du dich, bei Christus zu sein. Und ich finde es so schön, wie in diesem Gleichnis die Betonung nicht so sehr darauf gelegt wird, wie schön die Hochzeitsfeier sein wird. Darum geht es gar nicht so viel. Es wird erwähnt, die wird da sein. Aber der große Punkt ist, begegne dem Bräutigam. Der Bräutigam kommt. Dem Bräutigam entgegengehen. Es dreht sich um den Bräutigam. Das ist das, was es so schön macht. Das Schönste am Himmel ist nicht das Fest, sondern der Bräutigam. Ich meine, bei der Ehe ist es genauso. Das Fest ist schön, aber eigentlich will man nur seine Frau neben einen haben. Ob das da ist oder nicht in dem Sinne. Haben wir das vergessen? Hat deine Lampe lebendiges Öl in dir? Oder ist es eine Lampe ohne Öl? Und das Wichtigste hierbei ist, du kannst dieses Öl nicht von jemand anderem borgen, ausleihen. Du musst persönlich selbst bereit sein. Die große Masse kann dir dabei nicht helfen. Das ist wie bei der Einleitung. Als man dann alleine vor ihm stand, also alleine spielen musste, konnten die das große Orchester nicht mehr, wie nennt man das, verbergen, genau, danke. Nicht deine Mutter, nicht dein Vater oder sonst jemand wird dir helfen können. Egal wie gottesfürchtig er ist, egal was für ein Mann Gottes das ist. Jeder wird alleine vor Gottes Thron stehen. Und dann wird offenbar werden, ob du auf dem Instrument der Gnade spielen kannst oder nicht. Du kannst auch nicht eine lebendige Beziehung haben zu Jesus, indem du einfach von der Beziehung von anderen lebst. Selber einfach gar nichts hast, aber immer wieder mal zuhörst bei anderen. Boah, bei denen ist ja so schön, bei denen ist so schön. Jesus sagt, wir brauchen unser eigenes Öl. Die Rettung kann man nicht übertragen. Es geht nicht. Ja, Paulus, er wünschte sich das, dass man die Rettung übertragen könnte. In Römer 9, Kapitel 3 sagt er nämlich, ich wünschte nämlich, selber von Christus verbannt zu sein für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch. Ich wünschte, ich könnte meine Rettung weggeben ihnen. Dass ich die Hölle aufnehme und dass sie dafür gerettet sind. Das war sein Wunsch. Aber er wusste, es geht nicht. Es geht nicht. Er kann ihnen nichts von seinem Öl abgeben. Er wollte alles davon abgeben. Aber es ging nicht. Dann fährt Jesus fort mit dem Gleichnis. Verse 10 bis 12. Während sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Und die Tür wurde verschlossen. Danach kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, tue uns auf. Er aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Die Törichten, sie befolgen den Rat der Klugen. Was blieb ihnen auch anderes übrig? Aber in der Zwischenzeit kam der Bräutigam bereits an. Und alle, die bereit waren, diejenigen, die Öl hatten, eine lebendige Beziehung zu ihm, als sein Herrn und Retter, sie gingen hinein zum Hochzeitsfest. Und dann heißt es, die Tür wurde verschlossen. Sie wurde für immer verschlossen, auf ewig verschlossen. Spurgeon sagt dazu, dann folgt dieser kleine Satz, der für die Gottlosen so schrecklich ist, aber so süß für die Gnadenreichen. Und die Tür wurde verschlossen. Warum süß für die Gerechten und schrecklich für die Gottlosen? Nun, weil die Tür für beide zu war. Süß, denn die Gerechten können niemals aus dem Himmel fallen, niemals aus der Gnade fallen. Sie werden ewig beim Herrn sein. Es wird niemals einen zweiten Sündenfall geben. Die Tür ist auf ewig verschlossen. Und so süß die Wahrheit ist, so schrecklich ist sie auch. Schrecklich, weil der Zugang für alle, die nicht eingegangen sind, versperrt ist, auf ewig. Es gibt dann keinen Tropfen Hoffnung mehr. Nicht mal den geringsten. Es wird eine ewige Strafe sein. Paulus, er schreibt in 2. Thessalonicher Kapitel 1, Vers 8 bis 9 sehr deutliche Worte. Er sagt, in flammenden Feuer, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft. Obwohl die Jungfrauen sogar rufen, sie kommen zur Tür, versuchen es, Herr, tu uns auf, wir sind es doch. Wir haben doch unser Leben lang gewartet, die Lampen gehabt. Er wird mit den schrecklichen Worten antworten. Ich kenne euch nicht. Und dann schließt Jesus das Gleichnis ab, indem er das ganze Gleichnis in einem Satz, nur wie Jesus es kann, zusammenfasst. Er sagt, darum wacht die Pointe. Darum wacht. Denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommen wird. Und dabei hat Jesus gerade gezeigt, was er unter Wachen hier versteht. Nämlich, dass man vorbereitet sein muss für sein Kommen. Dass man tatsächlich Leben in ihm hat. Eine Lampe mit Öl. Deshalb möchte ich am Ende eine Anwendung mitgeben. Und zwar, kaufe Öl, bevor es zu spät ist. Kaufe Öl, bevor es zu spät ist. Der Rat der Klugen war es, dass sie Öl bei den Händlern kaufen sollen. Nun, in ihrem Fall war es bereits zu spät. Christus kam bereits wieder. Der Bräutigam war bereits angekommen. Aber heute ist noch Zeit da, um Öl zu kaufen. Kaufe heute das Gnadenöl bei Jesus. In Jesaja Kapitel 55, Verse 1 bis 2, da wird das Evangelium mit einem Gut verglichen, das man kaufen kann. Also wieder dieser Gedanke von kaufen. Dort heißt es, wohlan ihr Durstigen alle, kommt her zum Wasser und die ihr kein Geld habt, Kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist? Und euren Arbeitslohn für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich. So sollt ihr Gutes essen. Und eure Seele soll sich laben an fetter Speise. Das Öl, was wir brauchen, um zur Hochzeit einzugehen, es kostet nichts. Es kann umsonst gekauft werden. Denn das sind die Bedingungen des Evangeliums. Und dieses Öl, das gibt es nur bei Christus, beim Kreuz. Jesus, er kam auf die Erde, um sich seine Braut zu erkaufen. Ja, seine Braut, sie war versklavt in tiefer Finsternis und Sünde. Und das ist der Zustand jedes Menschen, der geboren wird. Versklavt unter Sünde in Finsternis. Und als Sünder sind wir verdammt für die Hölle. Aber aus seiner Liebe heraus hat er sich entschieden, Sünder zu erkaufen, zu erlösen. Seine Braut zu erkaufen. Und der Preis für die Erlösung war sein eigenes Blut. Er starb am Kreuz für seine Braut, um ihr Vergebung zu bringen. Er tauschte seine Gerechtigkeit gegen unsere Sünde und bietet jedem an, diese Gerechtigkeit umsonst zu kaufen. Teilzunehmen an der großen Hochzeitsfeier, wenn er zurückkommt. Es wird ein Fest ewiger Freude sein bei unserem Bräutigam. Ich meine, wenn schon eine irdische Hochzeit mit so viel Freude gefüllt ist, wie viel mehr dann im Himmel, neben Christus? Mit meinem Sohn lese ich oft das dritte Buch der Pilgerreise und gerade will er immer die letzten Kapitel lesen, wo Jesus zurückkommt, den Satan zerstört, alles niedermetzelt, die neue Himmel und neue Erde aufbaut und ganz am Ende das letzte Bild, wisst ihr, was es ist? Da sitzen alle an einem großen Tisch, Jesus ganz in der Mitte, und feiern ein Fest. Dazu lädt Jesus ein. Komm und kauf, ohne Geld und umsonst. Der Markt der Gnade hat heute noch offen. Ob er morgen geöffnet hat, das weiß ich nicht. Aber jetzt hat dieser Markt der Gnade geöffnet. Und wenn du stirbst oder Jesus zurückkommt, dann ist die Zeit des Kaufens vorbei. Dann gibt es kein Kaufen von Öl mehr. Dann ist die Tür auf ewig verschlossen. Und wenn Gott bereits das Öl der Gnade in deine Lampe hineingekippt hat, dann preise Gott dafür. Preise Gott dafür. Wir haben das Öl nicht verdient. Es kam nicht aus unserer Kraft heraus. Deswegen lasst uns Gott preisen und dieses Öl schätzen. Diese Beziehung mit ihm sorgfältig pflegen. Und lasst uns in der Zwischenzeit, in unserer sehnsüchtigen Erwartung, mit ganzer Kraft für ihn leben. Tag ein, Tag aus das Evangelium atmen. Und lasst uns auch davon erzählen, dass es noch Öl zu kaufen gibt, wie die Jungfrauen hier. Dort gibt es Öl. Ja, wir können niemanden von unserem Öl abgeben, aber wir können jedem sagen, wo es zu finden ist. Und zwar bei Gott, bei seinem Sohn Jesus Christus. Lampen ohne Öl. Wachsamkeit erfordert eine lebendige Beziehung zu Jesus. Deswegen kaufe Öl, bevor es zu spät ist. Lass uns noch gemeinsam den Herrn preisen. Beim Gebet steht nach Möglichkeit mir dazu auf. Herr, danke, dass du auf die Erde kamst und diese finstere und sündige Braut erlöst hast. dass du sein eigenes Blut vergossen hast, damit wir Öl haben können. Damit wir eine lebendige Beziehung zu dir haben dürfen. Danke, dass du der einzige Mittler bist, Jesus Christus, zwischen Gott und Mensch. Danke, Herr, dass du so viel Öl bereits ausgegossen hast und immer noch Zeit der Gnade gibst. Der Markt der Gnade hat offen und das Öl wird noch verkauft. Herr, ich bitte dich, dass niemand unvorbereitet dein Wiederkommen erwartet und erleben muss. Herr, hilf, dass jeder wahrhaftig Öl in seiner Lampe hat. Herr, lass uns prüfen. Prüfe du uns. Zeig uns das vor Augen, ob unsere Lampe leer oder Öl hat. Wir wollen dich preisen, Herr. Dich allein, unseren großen Retter und König. Komm bald wieder, unser Bräutigam. Amen.